Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der Moment, an dem ich euch nochmal ganz herzlich Dankeschön sagen möchte für das tolle letzte Jahr. Wir sind ja schon jetzt tief in 2023, aber lieber spät als nie. Ich bin total begeistert über die positive Resonanz auf diesen feinen Podcast, der damals so als Hobby startete und jetzt, ich finde, eine ganz ordentliche Veranstaltung geworden ist. Und ich möchte euch bitten, die auch in Zukunft mir weiterhin Feedback zu geben, um das Ganze vielleicht noch besser zu strukturieren, werden wir jetzt hier und da mal eine Mail rausschicken, einen Link in den Kommentaren und auf den Shownotes irgendwie versehen, mit der Möglichkeit für euch, mir einfach Feedback zu geben, welche Themen ihr in Zukunft mehr hören wollt, was vielleicht nicht so gut ist, welche Art von Themen und Gäste und Unternehmen ihr euch wünscht. Und das sind wenige Minuten, ach, vielleicht nochmal 2-3 Minuten, die ihr dann an Zeit investieren könnt und mir uns dabei helft, einfach den Podcast noch interessanter zu machen und damit wir auch gemeinsam 2023 eine super tolle Reise miteinander haben werden. Also deshalb schon ganz herzlichen Dank im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem großartigen Gast. Heute reden wir über Disrupting Minds. Herzlich willkommen, Sandra van Au. Moin, Sandra.
Vielen lieben Dank. Hi, Erik.
So, freust du dich oder ist dir dieser Podcast egal, was einer von vielen für dich ist?
Ich freue mich natürlich wie ein Schnitzel.
Wirklich? Ich freue mich auch. Gut, man sagt das immer so leicht, ne? Haben wir aber neulich schon mal
gesagt. Du sagst auch immer, dass man das so leicht sagt.
Ja, ist mir letzte Zeit bewusst geworden, wie viel Floskeln Menschen im Allgemeinen verwenden können. Ich gehöre auch dazu. Ich versuche, meine Floskeln zu reduzieren oder nur noch das zu sagen, was ich wirklich meine.
Und was sagst du auch, dass du dich so freust, wenn du dich nicht freust?
Ja, ist mir schon passiert.
Okay.
Vielleicht habe ich mich auch versucht zu konditionieren. Habe gesagt, okay, es wäre jetzt gut, wenn ich mich freuen würde.
Jetzt versuche ich aus deinem Gesicht zu lesen, ob du dich wirklich freust. Ja, sieht sehr glücklich aus.
Ich versuche, ein Lachen zu unterdrücken. So, bevor wir albern werden.
Wie sagen.
Nee, auf keinen Fall. Sag mir doch mal ganz kurz, wer bist du und was machst du?
Ja, sehr gerne. Ich bin Sandra van Au, Gründerin oder Mitgründerin von Disrupting Minds. Wir sind eine Speaker-Agentur für digitale Köpfe. Also wir haben im Vergleich zu anderen Speaker-Agenturen sehr viele Speaker, die in eher Unternehmer sind, digitalen Background haben. Also nicht als Abgrenzung zu den anderen, nicht die ehemaligen Politiker oder Sportler, die jetzt Vorträge halten, hauptberuflich. Und
War das jetzt so ein bisschen despektierlich gegenüber
null
Politiker?
Despektierlich, okay, nee, gar nicht. Also natürlich gar nicht.
Ja, Ex-Politiker, okay.
Aber man kann ja manchmal mit so Extremen besser, durch Abgrenzung kann man ja gute Erläuterungen schaffen. Mhm. Und und ein großes Thema, das bei uns stark am Wachsen ist, ist das Thema Business-Influencer. Also dass unsere Speaker, die wie gesagt ja zum größten Teil Unternehmer sind, für Werbekooperationen gebucht werden. Und genau, wir machen da für sehr viele dieser spannenden Köpfe das ganze Management drumherum und das ist im Kern, was wir tun.
Eine großartige Speaker-Agentur, wie ich nur sagen kann, aus eigener Erfahrung. Ja. Hier kurzer Disclaimer. Du vermakelst, verkaufst, vermietest auch mich als,
richtig,
als Speaker. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Jetzt hast du schon ein bisschen was über Disrupting Minds erzählt, aber noch verhältnismäßig wenig über dich, außer dass du die Gründerin oder Mitgründerin bist. Was hast du denn davor gemacht?
Davor hatte ich diverse Stationen irgendwie auch im digitalen Umfeld, in Startups, im Konzern. Die letzten Jahre war ich in einer M&A-Beratung bei Parkline Capital und habe helfen dürfen, einige spannende Wachstumsunternehmen zu verkaufen.
Mhm, sehr gut. Die Parkline auch schon mal hier zu Gast gewesen. Sehr ordentliche M&A-Boutique, kann man hier fast sagen.
Boutique, ja, doch. Gut,
ne? Ja. So, hören die bestimmt auch. Hören die das gerne? Weiß man gar nicht.
Ich glaube, sie nennen sich, ich denke, das Wort könnte auf der Website zu finden sein.
Okay, alles klar. Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
Fließend oder so?
So, dass du Konversation.
Für den Lebenslauf oder jetzt ehrlich?
Wie? Hast du im Lebenslauf geschaut? Wie? Das verstehe ich gar nicht. Ist das nicht
Nein,
das
also wirklich, wirklich fließend, sodass ich, man hätte früher gesagt, verhandlungssicher spreche ich eigentlich nur Englisch, Spanisch, Deutsch und so ein mini bisschen habe ich mal irgendwann Chinesisch gelernt und durch ein Studium in den Niederlanden sind auch dort noch ein paar Vokabeln hängen geblieben. Aber jetzt nicht.
Durch ein Studium in den Niederlanden? Klar, da lernt man ja am besten Chinesisch. Ne?
Das war das mit dem Holländisch und das, ich war mal ein Jahr in Shanghai und durfte dort.
Ah, du hast auch noch Holländisch, Entschuldigung, das habe ich überhört. Du hast Holländisch gehört auch zu, dein,
ja.
zu deinem Sprachrepertoire.
Mhm.
Nicht schlecht. Würdest du sagen, dass du sprachbegabt bist?
Ja.
Okay.
Gut. Nicht wenn es so eine Liste gibt an Sachen, wo man sagen muss, da ist man begabt oder nicht, dann wären Sprachen eher
okay.
auf der Positivseite.
Interessant. Ich bin einmal mehr beeindruckt. So, jetzt zu deinem Geschäft.
Mhm.
Wer nutzt euch und warum?
Also unsere Kunden sind sehr heterogen. Das können Verbände sein, das sind Konzerne, das sind Mittelständler, Familienunternehmen, die einfach frische Impulse von außen brauchen. Also jetzt erstmal auf das Speaker-Business abgestellt. Die Speaker buchen für Panels, für Keynotes, für Impulsvorträge, ach, alles Mögliche, was man sich halt so auf Bühnen vorstellen kann.
Mhm.
Genau, und das oft dient, ist es, sind es sind Kundenevents, es sind interne Events, also ganz unterschiedlich. Aber die große Überschrift ist oft, dass es irgendwie frischer Wind von außen sein soll.
Okay. Und gibt es irgendwas, was überwiegt? Also Kundenevents oder interne Events zur Mitarbeiterbespaßung?
Nee, kann man eigentlich nicht sagen. Also okay. Es ist wirklich sehr bunt gemischt.
Okay. Und was sind so die typischen Speaker-Profile? Also was sind so die Speaker, die am häufigsten gefragt werden? Du musst jetzt keine Namen nennen oder kannst du ja vielleicht typisieren.
Zunehmend erfreuen sich Frauen sehr großer Beliebtheit, also es überrascht jetzt natürlich keinen, aber sehr oft steht bei Anfragen dabei, es muss unbedingt eine Frau sein.
Warum?
Weil Bühnen diverser gemacht werden sollen und mich stört das manchmal ein bisschen, weil ich das schöner fände, wenn es doch auch um Inhalte geht und nicht irgendwie Female First und Inhalt Second irgendwie.
Mhm.
Aber das ist so ein Thema. Ansonsten ja, typisch sind natürlich Bekannte, also ich kann gerne Namen nennen von Leuten, die natürlich sich großer Beliebtheit erfreuen, so wie zum Beispiel Verena Pauster, mit der ich schon sehr lange sehr eng zusammenarbeite, oder Lea-Sophie Kramer. Philipp Westermeier wird auch gerne angefragt, aber auch ganz viele andere, also
okay, und du sagst vor allen Dingen Personen, Menschen, die unternehmerischen Hintergrund haben.
Ja.
Die, wie ist nur das thematische Spektrum? Also geht es da eher um so ein bisschen die Unternehmerstory im Hintergrund, also die Hintergründe auszubeleuchten? Sind das eher so motivatorische Dinge? Kannst du das irgendwie uns ein Gefühl geben, was so die häufigsten Themen sind, die angefragt werden?
Ja, klar. Also in letzter Zeit sehr viel das Thema Nachhaltigkeit, das ganze Thema Leadership, New Work ist natürlich spannend. Die Unternehmerstory zum Gründen und sowas, das hat man, also das zieht sich wie ein roter Faden durch, immer mal wieder, aber nicht mehr ganz so stark. Und dann gibt es natürlich oft auch Anfragen so, die sehr breit aufgestellt sind. Also keine Ahnung, digitale Transformation, dazu kann irgendwie fast jeder unserer Speaker irgendwas erzählen.
Ja, das ist auch ein ganz schön breites Thema.
Ja, genau. aber alles, was irgendwie digital ist, künstliche Intelligenz, zum Beispiel Metaverse, wird jetzt immer häufiger. Also alles Mögliche, was man sich, wie gesagt, unter der digitalen Glocke vorstellen kann.
Ich habe das, das in der Zusammenarbeit mit dir und mit euch immer wieder festgestellt, dass das ja gar nicht so trivial ist. So einen inhaltlichen Abgleich, da müssen noch Termine auch noch passen, weil die meisten deiner Speaker sind ja nicht hauptberufliche Speaker, oder unterstelle ich jetzt mal, ich habe nicht
den eigentlich Eindruck, gar keine, eigentlich wirklich gar keiner. Und auch das
mal
ist
fundamentaler Unterschied zu anderen Agenturen.
Riesenunterschied, ja, genau. Ja.
Die, ich stelle mir das, also ich habe das ja gesehen, dass das gar nicht so trivial ist, das abzugleichen. Es gibt ja, ich glaube, das Offensichtlichste ist, es muss das Geschlecht muss passen. B.
Das Offensichtlichste.
Genau. Naja, oder?
Erste, was wir fragen. Nein.
Aber
ja,
idealerweise. Hast du gerade selbst gesagt, dass das oft ein Thema ist, da muss der Zeitpunkt passen. Mhm. Meistens steht ja so ein Event schon fest. Mhm. Da muss das thematisch passen und sicherlich muss es auch irgendwie menschlich passen.
Ja.
Das ist ja für euch vermutlich auch eine ganze Menge Arbeit. Was sind denn so die, was macht daran Spaß? Und erzähl ruhig mal, was ist an deinem Job eigentlich nicht so lustig?
Es macht total Spaß. Also erstmal, wir haben jetzt so um die 150 Leute im Portfolio. Das sind nicht nur Speaker, das sind auch Moderatoren. Mhm. Aber Großteil sind wirklich Speaker-Themen. So. Mhm. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir sehr viele Anfragen von Speakern bekommen, die gerne zu uns auf die Plattform wollen, weil sie sich da sehr wohl, weil sie sich da irgendwie in einer guten Runde sehen. Mhm. Das freut uns sehr. Die meisten müssen wir leider tatsächlich ablehnen, weil es dann entweder also inhaltlich nicht passt oder einfach kein großer Zugewinn für uns ist, weil was wir nicht wollen, ist uns irgendwie verzetteln. Mhm. Uns ist sehr, sehr wichtig und das ist auch der Kern unseres Geschäfts, dass wir einen engen Draht zu den Leuten haben, dass wir wissen, wie wer tickt und dass wir eben diesen kurzen Draht haben, dass wir per WhatsApp mal schnell eine Anfrage rüberflanken können und dann auch schnell eine Antwort haben. Dementsprechend hat der Kunde auch schnell eine Antwort und muss nicht wie bei vielen anderen irgendwie 3 Wochen warten, bis mal einer sich irgendwie meldet auf eine Anfrage.
Ja, ich habe gehört oder auch, also ich weiß, dass das ein Thema ist, dass du auch viele deiner Speaker exklusiv hast. Ist das auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ihr natürlich viel Kraft reinsteckt, den Speaker zu kennen, zu verstehen, dieses Makeln hätte ich jetzt beinahe gesagt, das soll aber nicht despektierlich klingen, aber dieses Vermitteln, dass das noch ausreichend gute Erfolgswahrscheinlichkeit hat?
Ja, total. Und weil es ist halt ein Geschäft, was viel über Beziehungen einfach läuft, weil es macht ja nicht Firma A mit Firma B Geschäft, sondern Sandra mit Ulrike oder sonst wem. Und nee, auf jeden Fall. Und das ist der Teil, um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, der mir persönlich sehr, sehr viel Spaß macht, dass es einfach ein Menschenbusiness irgendwie ist. Und dass das, ich kann für unsere Speaker auf jeden Fall sprechen, alles irgendwie coole Sorgen sind und das wahnsinnig viel Spaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten. Okay. Also das macht viel Spaß. Man steckt irgendwie ständig in neuen Themen natürlich dann auch. Was macht nicht so viel Spaß? Manchmal sind Abstimmungsschleifen können natürlich ein bisschen zäh werden oder wenn Kunden nicht so richtig wissen, was sie brauchen oder haben erst irgendwie 15.000 Euro Budget und dann auf einmal nur noch 2, da wird es dann auch eng. Manche Sachen funktionieren sehr schnell, kurz, knackig und reibungslos und andere können sich auch ziemlich ziehen und das ist, das kann dann mal zäh sein, aber das ist zum Großteil nicht der Fall.
Jetzt hast du selbst schon die Fährte auf die Budgetfrage gelegt.
Ja.
Viele kennen ja diese Listen, die wir von Politikern oder Ex-Politikern bis zu Ex-Präsidenten irgendwie kennen, also nicht Bundespräsidenten. Vielleicht, das kennen wir vielleicht auch, aber vor allen Dingen von Barack Obama, als der da bei Bits and Bretzels war, da war das cool. Ging da so Zahlen.
Der soll das nicht kostenfrei gemacht haben.
Ich habe auch gehört, dass man aufpassen muss, was die Nebenkosten sind, weil die fliegen ja auch
die
nicht.
Die bringen ein paar Leute mit.
Die bringen Leute mit und die fliegen auch nicht so eco wie wir. Ich fliege zumindest eco, wenn ich fliege. Ich fliege eigentlich fast gar nicht mehr. Fliegst du noch?
Ja.
Eco oder Business?
Er kommt doch, eigentlich doch auch eco, aber ich fliege auch nicht viel.
Okay, das ist gut. Leider darf ich
jetzt nicht sagen, das ist, glaube ich, nicht mehr gesellschaftlich.
Kannst du ruhig
also
machen.
Leider fliege ich.
Wir wollen ja ehrlich sein. Ich verstehe dein Bedauern, aber es ist ja nicht alles für Umwelt, ne? So, ein Barack Obama kommt nicht für eine Mark 50 und bringt auch eine gewisse Entourage mit. Mhm. Aber jetzt mal im Unternehmerumfeld, und ihr seid ja vor allen Dingen auch, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, mehr im deutschsprachigen Bereich
unterwegs. Das stimmt. Ne?
Was sind denn so die Ticketgrößen, die so durchschnittlich oder sagen wir mal die Bandbreite vielleicht, was so ein typisches Budget ist, was zu euch kommt?
Mhm. Budgets, die zu uns, also
das ungefähr ist, reden wir jetzt, also ich sag von, dass das nicht durchschnittlich 2.000 Euro sind, hast du gerade schon gesagt.
Ja, ich sag mal, dass also viel liegt irgendwo zwischen 5.000 und 15.000 Euro mit Abweichungen nach oben und nach unten.
Okay,
was ist aber so? Nach unten gibt's, also ja.
Macht dann irgendwann auch keinen Sinn.
Richtig, genau, für uns auch nicht.
Ja, genau, und dann muss er, also dann bleibt ja die Hälfte ungefähr beim Speaker hängen. Jetzt hast du wohl gelacht.
Ihr
lebt ein bisschen von einer kleinen Provision.
Genau, wir nehmen eine Handling-Fee und
im unteren zweistelligen Bereich.
ja.
Gut. Die ja, vielleicht bin ich der Einzige, der diese schlechten Bedingungen hat.
Bei dir nehmen wir 70%, bei den anderen
weniger. Weil ich so betreuungsintensiv bin.
Ganz,
ne?
Genau, ja.
Ja. Ja, und wegen der ganzen Schadensersatzklagen, die, wenn ich dann einmal aufgetreten
jetzt
bin,
jetzt denken alle, dass es ein Scherz ist, aber zurück zum Thema, Erik.
Du hast mir auch gesagt, dass diese Versicherung, die man noch nehmen muss, so, jetzt mal wieder ernst.
Ja.
Die, was ist die Grenze nach oben? Budget, was ist so der teuerste Gig, den ihr jemals vermittelt habt? Auch schon sechsstellig, oder?
Ja, aber da geht es dann um andere Themen. Das sind dann keine klassischen Vortragsthemen, sondern das sind dann irgendwelche größeren, das sind dann irgendwelche digitalen Schulungsprojekte, die auf eine längere Zeit angelegt sind. Okay. Oder irgendwelche Business-Influencer-Themen, die irgendwie größer sind. Also Projekte, die über einen längeren Zeitraum gehen. Mhm. Das sind dann größere Tickets.
Was sind Business-Influencer? Bisfluencer? Erklär mir das bitte.
Bisfluencer? Ja. Ja, das ist eine gute Frage, wie man es eigentlich definiert. Also es gibt ja mittlerweile, wächst täglich viele Persönlichkeiten, die auch eben bei uns auf der Plattform sind, die zu bestimmten Themen, das kann alles möglich sein, New Work zum Beispiel oder irgendwelche Fachthemen oder Nachhaltigkeit oder so, regelmäßig Beiträge bringen und recht viel Reichweite haben. Und wir beobachten und merken es natürlich auch an den Anfragen, dass zunehmend solche Leute gebucht werden oder angefragt werden für irgendwelche Werbepartnerschaften. Das kann sein auf LinkedIn, das kann sein auf Instagram, also sind eigentlich die zwei Hauptplattformen. Manchmal sind es irgendwelche Videogeschichten, die dann auch über YouTube laufen, aber das ist so das im Gro. Mhm.
Und der Bisfluencer erstelle ich, aber da habe ich vielleicht irgendwie jetzt so ein ganz fieses Vorurteil im Kopf,
ja.
Da sehe ich vor meinem geistigen Auge oder vor meinem geistigen LinkedIn-Feed immer Frank Thelen, der Werbung für einen Monitor macht. Ist das ein Bisfluencer?
Ja, im Grunde schon.
Ja. Okay. Sonst hätte ich gefragt, was sind die Grenzen für Bisfluencing, aber jetzt habe ich dann.
Wir sind halt, Frank Thelen ist jetzt kein, also ohne ihm zu nahe treten zu wollen, ja kein klassisches Model. Und das ist eher Inhalt. Eriks Gesicht.
Das ist gemein, eher, wenn du meine Gesichtsausdrücke.
Wenn ich die kommentiere,
das ist auch
gemein, ne,
von mir, wenn ich Grimassen mache.
Ja, ja, also ich werde berichten, wie Erik guckt.
Ich habe den Kopf nur leicht schräg gelegt.
Ja. Der große Unterschied ist natürlich zu früher mal klassischen Models oder den Influencern, die man so kennt auf Instagram, dass es alles irgendwie ein bisschen mehr inhaltlich getrieben ist und dass solche Persönlichkeiten gebucht werden, weil sie für bestimmte Themen ausstehen.
Oder weil sie viel Reichweite haben?
Gekoppelt, ich würde das nicht, das ist glaube ich kein Oder. Und weil sie viel Reichweite haben, weil klar, es bringt natürlich nicht viel, wenn du jemanden hast, der komplett unbekannt ist und irgendwie 300 Follower hat, damit gewinnst du irgendwie keinen Blumentopf. Genau.
Okay, verstehe ich. Ist das ein Geschäft, was für euch attraktiv ist, dieses Bisfluencer-Geschäft? Oder ist das zu weit weg von diesem eher, also ich habe dein Geschäft so eher eventgetrieben kennengelernt?
Ja.
Aber das ist vielleicht eine falsche.
Nee, ist gar nicht weit weg. Also weil wir die Leute haben, weil wir den Draht zu den Leuten haben, und B, weil wir auch eh an den Themen inhaltlich eng dran sind und die gut verstehen. Und das Interessante daran ist, dass es sehr viel selektiver funktioniert als zum Beispiel diese klassischen Influencer-Geschichten, die man auf Instagram sieht von Leuten, die an einem Tag für Fastfood werben und am nächsten Tag für ein Abnehmprodukt. Also was einem manchmal, da gibt es natürlich auch positiv Ausnahmen, aber was manchmal ein bisschen random wirkt. Das ist hier eine andere Geschichte, weil die auf LinkedIn zum Beispiel sind die Leute sehr, sehr viel empfindlicher damit, was für ein Content sie eigentlich posten und wie blunt darf es sein, ist eine sehr große Frage. Also es muss immer sehr, auch das oft sehr inhaltsgetrieben sein und jetzt nicht nur plakatmäßig daherkommen, sondern es muss irgendwie auch passen, weil man sich auch sehr schnell natürlich seine Reichweite damit vergrault oder seine Follower sauer fährt. Und das möchte natürlich keiner.
Das hat man an ein paar prominenten Beispielen im In- als auch im Ausland gesehen, dass so eine Persönlichkeit mit Reichweite, die vielleicht auch inhaltlich für irgendwas steht oder in der Vergangenheit irgendwas erreicht hat. Also ich denke jetzt an sowas wie Elon Musk oder so. Das gibt es ja auch in Abstufung. Dass das nicht immer gut zu kontrollieren ist. Oder sagen wir mal so, das muss nicht immer linear positiv weitergehen. So ein Bisfluencer kann, wie auch im normalen D2C-Influencing dann auf einmal eine Wendung nehmen, die dann der Marke oder dem Kooperationspartner gar nicht mehr gefällt. Inwiefern kannst du da als Mittlerin irgendwie helfen, sowas rechtzeitig aufzudecken oder gleich im Vorfeld zu vermeiden?
Also erstens so harte Compliance-Fälle hatten wir noch keine.
Kann ja noch kommen.
Kann noch kommen. Mhm. Expectation Management ist dann, glaube ich, irgendwie auch die Frage, auch wie geht man mit kritischen Kommentaren irgendwie um, worauf reagiert man, wie, also aber sind meistens irgendwie, ist es von den Themen her eher unkritisch, sodass das jetzt nicht so viel Shitstorm-Potenzial hat, aber ja, ich würde sagen, Expectation Management auf beiden Seiten ist da King.
Okay, aber es ist nichts, was schon irgendwie vorvertraglich irgendwie festgelegt werden kann. Also viele haben gerade, also ich kenne es jetzt mehr aus dem B2C.
Doch, auf jeden Fall. Mhm. Also bei kenne ich total. Also natürlich, das sichern sich ja auch gerade die Konzerne, ne? Wenn es da um Kooperationen geht, die gehen ja oft viel weiter auf, wenn es so in Richtung Markenbotschafter geht, das fällt da auch mit rein. Da sind natürlich irgendwie drei Seiten im Vertrag, was so dein allgemeines Verhalten anbelangt, dass es nicht der Marke schaden darf zum Beispiel.
Okay. Gibt es viel aus deinem Geschäft, was du heute anwendest, was du zum Beispiel in deiner M&A-Station als M&A-Beraterin irgendwie gelernt hast? Ich denke so an ich habe dich ja schon ein paar Mal so in Verhandlungen erlebt. Also das könnte zum Beispiel so ein Punkt sein. Gibt es irgendwas, also erstens, kannst du dir das vorstellen, dass dir das geholfen hat? Wenn ja, was noch darüber hinaus?
Also Nein sagen ist, glaube ich, das Allerwichtigste und das auf ganz vielen Ebenen. Wir handeln eigentlich nie groß, also weil die Preise sind die Preise und das bringt am Ende keinem was, wenn man da irgendwie wegen 1.000 Euro hin oder her, machen wir einfach nicht so. Wenn jemand ein Budget sagt, er hat das und das Budget, dann machen wir Vorschläge. Und dann passt es entweder oder es passt nicht. Aber wenn dann irgendjemand aus dem Einkauf kommt und sagt, ich hätte aber gerne noch 10%, dann sage ich, das glaube ich, aber gibt's nicht. Und hätte ich ja auch gerne.
Damit tust du auch deinen Speaker natürlich einen Riesengefallen, ne?
Weil ja, klar. Das, aber ich mir selber auch, weil ich bringe mich ja immer in so eine, dass das Problem ist, das habe ich ganz am Anfang schnell lernen dürfen und seitdem machen wir es einfach nicht mehr, ist, wenn jetzt, wenn man damit anfängt, dann ist es schnell so dieses kleiner Finger, ganzer Arm ist weg. Und dann hätten wir noch gerne 8 Social-Media-Posts dazu. Und da kommt man schnell in einen unangenehmen Teufelskreis. Und da muss man einfach ganz klar sagen, nee, so ist es. Und das sind die Rahmenbedingungen. Und entweder passt oder wenn nicht, dann schlagen wir immer sehr gerne auch jemand anderen vor, der dann in das gewünschte Budget, was 10% niedriger ist, passt. Und komischerweise wird dieses Angebot eigentlich fast nie angenommen.
Komisch, ne?
Ja, komisch.
Ja. Also vielleicht versuchen die es einfach nur und dann.
Meinst du?
Ja, es wäre so ein Verdacht, den man haben könnte. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber habt ihr kurz vor der Pandemie oder in der Pandemie gegründet?
Tatsächlich vorher. Also uns gibt es jetzt ziemlich genau 4 Jahre, fast auf den Tag genau. Und ja, das war ein bisschen doof. Also uns gab es so ein Jahr und hatten gerade alles aufgebaut, hatten auch schon echt ganz gut Buchung dann für das Folgejahr im Sack. Und dann kam diese doofe Pandemie und dann wurde alles erstmal gecancelt, verschoben, auf Eis gelegt, wie auch immer.
Sei froh, dass du noch nicht dein 35-köpfiges Festangestellten-Team an der Backe hattest.
Absolut, war ich auch. Ich war auch privat ein bisschen froh, weil ich irgendwie 2 sehr, sehr kleine Kinder noch zu Hause hatte, die auch irgendjemand bespaßen musste. Und das hat mir ein bisschen Zeit geschenkt dann. Ja, und dann war es aber ganz spannend. Das ging eigentlich relativ schnell. Am Anfang, vor der Pandemie kannte ja keiner virtuelle Vorträge so richtig. Und dann fing das irgendwann an. Und dann gab es erstmal überhaupt gar keine Zahlungsbereitschaft. Das fand ich ganz spannend, weil ich meine, er sitzt ja auf seiner Couch und hält einen Vortrag. Das ist ja nichts wert. So.
Das habe ich aber auch gedacht, also von meiner eigenen Leistung. Zum Glück hat mich davor bewahrt.
Ja.
Ja, aber ist doch so.
Ja, und das hat sich, ich glaube, da hatten wir auch einfach das Glück, im richtigen Marktumfeld unterwegs zu sein, weil man natürlich irgendwie so digitale Köpfe eher für so einen virtuellen Vortrag bucht, als ein Gerhard Schröder, den man jetzt vielleicht eh nicht mehr so gut, aber.
Außerdem ist ja das andere Segment, ne? Abgehalfterte Politiker und
Experten. Abgehalftert habe ich nie gesagt, aber.
Ich habe das aber gehört. In meinem Kopf.
Genau. Und das hat sich ganz, ganz schnell geändert, dass die Zahlungsbereitschaft da war und dass eigentlich der Unterschied am Ende auch nicht mehr, auch eher in einem niedrigen zweistelligen Bereich nur noch ist, was das Honorar anbelangt zwischen Präsenz und virtuell. Weil die Leistung besteht am Ende des Tages nicht in der Bahnfahrt von Hamburg nach Berlin.
Ja, jetzt wo du es sagst, fällt es mir wieder auf. Also ganz, ganz, ganz offensichtlich klar. Also, und wie läuft das jetzt wieder? Wie läuft das jetzt wieder an? Also es gibt ja schon mehr als ein Jahr wieder Präsenzveranstaltungen, aber ist das Geschäft wieder so zurück, wie es 2019 aufhörte? Jetzt abgesehen davon, dass ihr natürlich noch in der Wachstumsphase seid.
Genau, nee, natürlich viel besser denn je, weil man eigentlich die virtuellen Vorträge noch on top dazu bekommen hat. Also die Sachen, die früher rein physisch waren, die sind auch weiterhin rein physisch. Jetzt hat man festgestellt, ja, da bist auch vielleicht, keine Ahnung, globale Firmen-Events, die man sonst einmal im Jahr hat stattfinden lassen, weil es einfach viel zu teuer ist, die ganze Mannschaft irgendwie durch die Welt fliegen zu lassen. Da macht man jetzt vielleicht eher 3 virtuelle globale Events draus. Und wir können uns überhaupt nicht beklagen. Das Geschäft ist back und besser.
Sehr gut. Ich habe auch das Gefühl, dass alle wieder auch richtig Lust haben auf Live-Events, sich selbst, also Begegnungen im wirklichen physischen Raum zu haben.
Absolut.
Gibt es etwas, was du deinen Kunden oder potenziellen Kunden so an die Hand geben könntest? Also wie man sich am besten vorbereitet oder welche Dinge man auf jeden Fall drauf haben muss und was man vielleicht als Fehler vermeiden kann?
In welchem?
Also wenn man sich damit, jetzt in eurem Kontext, wenn man sich damit auseinandersetzt,
wenn man Speaker buchen möchte?
Speaker, Bizfluencer etc. bei euch zu buchen, zu mieten, zu kaufen.
Wenn ich einen Neukunden an der Strippe habe und frage, oder man spricht mal rüber so, was ist geplant, was wollt ihr haben, dann ist oft, kommt so, ja, wir wollen irgendwie weiblich 30, blond, spricht über KI.
Hat aber selbst schon gegründet, oder?
Ja.
Erfolgreich gegründet.
Natürlich, ja.
Ja, klar.
Und Working Mom und alles. aus Frankfurt.
Was ist wichtiger, Working Mom oder Promotion? Am besten beides, klar, aber.
Ich wollte gerade sagen, das eine schließt das andere nicht aus.
Also, ja, ich habe da so Vorurteile.
Ja.
Ich bin aber aus einer alten Generation.
Heutzutage, wo man mit 16 mit seinem Bachelorstudium anfangen kann, würde ich sagen, sollte man da die Erwartungen auch wirklich nicht zu niedrig schrauben.
Ja.
Nee, aber also lustigerweise, es gibt einen Anforderungskatalog, dann spricht man drüber und fühlt sich da selber auch mal so ein bisschen in den Kunden rein und dann kommt auch was ganz anderes raus, was sie eigentlich brauchen. Und ich frage eigentlich immer, wie soll dein Gast, und völlig wurscht, ob das jetzt ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ist oder ob das irgendwie ein Kundenevent ist, wie sollen die Gäste nach Hause gehen? Mit was für einem Gefühl oder Wissen? Was wollt ihr erreichen? So, und und wenn man das einmal verstanden hat, dann ist es viel leichter, die Rolle rückwärts zu machen und zu überlegen, okay, und wer ist denn eigentlich auch der richtige Typ dafür? Und
das ist eine gute Perspektive. Also klar, man könnte ja sagen, ein bisschen vom Kunden oder von der Zielgruppe ausgedacht, aber es ist halt nicht vom zahlenden Kunden ausgedacht, sondern von demjenigen, der im Grunde der Empfänger der Leistung sein soll. Okay, das kann ich sofort gut nachvollziehen. Was sind so die Ratschläge, die du deinen Speakern an die Hand gibst? Warum sollten die das tun und warum nicht?
Also ich überrede erstmal, warum sollten die das tun, da habe ich eigentlich noch nie jemandem gesagt. manchmal sollte man sagen, warum jemand das nicht tun sollte. Aber Reichweite, Bekanntheit, Themen weiter voranbringen. Also jetzt, das sind nie Verkaufsshows, das ist immer auch ganz wichtig zu sagen, weil ja, wie du gerade richtig erkannt hast, unsere Speaker ja keine hauptberuflichen Speaker sind, sondern voll im Saft stehen in ihren Unternehmen. Kommt alle 100 Anfragen, sagt mal jemand, ja, ich möchte aber nicht, dass der da steht und ich bezahle ihm viel Geld und dann bewirbt er irgendwie seine Company die ganze Zeit. Nee, ist auch gar nicht das Thema. Unsere Speaker haben einfach Bock auf Bühnen und Bock, ihre Messages irgendwie zu transportieren, was auch immer es jetzt gerade inhaltlich dann jeweils ist. Einfach machen, würde ich sagen. Also das ist der, gerade bei Leuten, die da irgendwie noch am Anfang stehen und vielleicht unsicher sind, sollten sie es machen, sollten sie es nicht machen, einfach mal rauf auf die Bühne und
Verstehe ich. Die, Wir sind ja unter uns.
Ja.
Und ich darf dich auch schwierige Fragen stellen. Ich möchte dir eine schwierige Frage aus meinem beruflichen Alltag stellen. Mhm. Ich bin ja hier und da auch in solchen Veranstaltungen involviert oder in Beiräten oder irgendwelchen Gremien. Und immer wieder kommt die ja durchaus berechtigte Frage nach mehr weiblicher Partizipation. Ne? Mhm. Also wir, also Albtraum ist ja für so einen Veranstalter ein Panel zu haben und
das dunkelblaue Anzug-Panel, meinst du?
Ja, naja, so, das ist ja das, was am Ende dann da ist. Aber was, da habe ich auch schon mal mit Friederike Probert im Podcast drüber gesprochen. Die, in meiner kleinen Welt ist die Absagequote, die No-Show- oder Late-Cancellation-Quote von weiblichen Gästen höher, signifikant höher als von männlichen. Mhm. Was kann man, kannst du sagen, das ist jetzt nur mein Problem, aber ich bin da ja gar nicht die Hauptrolle. Ich bin da meistens immer nur begleitend irgendwie tätig. Was kann man dagegen tun?
Sie zu bezahlen erstmal, also Leistung auch zu würdigen. Also ich kenne das gar nicht, ich vermittle dir und würde sagen, fast mehr Frauen als Männer und ich kenne No-Show nicht, gibt's nicht. Also
wirklich du hast recht, das ist eher so.
In den letzten vier Jahren nicht.
Das ist bei diesen Content-Veranstaltungen, wo in der Regel nie bezahlt wird, richtig. Außer du bist der Headliner oder so.
Ja, genau. So, aber das, aber das ist ein signifikanter, warum würde ich, man kann ja die Frage andersrum stellen, warum macht denn jemand dann No-Show oder cancelt vielleicht? Ja,
das weiß ich nicht. Das ist übrigens auch im Podcast so, ne? Ich bin tatsächlich bemüht, ne? Bei mir muss der Inhalt auch vor dem Geschlecht irgendwie kommen. Mhm. Aber trotzdem, meine sehr geschätzte Kollegin Christina und ich, die so ein bisschen, Christina hilft mir sehr stark bei der Orga. Wir wetten schon immer, ob diese Aufnahme zustande kommen kann oder nicht.
Und hattest du Angst heute Morgen?
Bitte? Nee, bei dir, weil dich kenne ich gut genug. Und ich weiß, dass du ein Profi bist durch und durch. Es ist ja auch blöd dem Veranstalter gegenüber, dann hängen gelassen zu werden. Okay, aber ich verstehe, das ist vielleicht nicht vergleichbar.
Nee, aber tatsächlich, man muss sich fragen, woran das liegt. Also vielleicht ist es auch manchmal nicht gut genug organisiert, das gibt es ja auch, oder dass dann irgendwann mal das auf die Beine gestellt wurde und am Ende erfolgt keine saubere Abstimmung des Ganzen oder wie auch immer. Also es muss ja immer Gründe dafür geben. Oder die Bühne ist tatsächlich echt merkwürdig zusammengewürfelt. Das kann an allen möglichen, aber ich kenne es wirklich nicht.
Okay. Die typischen Themen, die wir immer wieder uns gefragt haben, ist das. Also was jetzt zum Beispiel.
Auf die Bühne jetzt bezogen, nicht auf deinen, warum du No-Shows in
Podcasts. In meinem Podcast. Ja, also beim Podcast haben wir es auch. Also meine Vermutung jetzt für meinen Podcast ist so, dass weibliche Gäste sich viel öfter, wenn sie die Wahl haben zwischen Selbstpromotion und beruflichen und auch familiären, dass dann fast immer die Selbstpromotion, also im Podcast machen wir nichts vor, ist ein großer Teil auch Selbstpromotion. Das ist ja, also glaube ich, kein Geheimnis. Aber im Verhältnis zu den männlichen Gästen ist das häufiger so, das weiß ich doch, das sagen die mir ganz ehrlich, irgendwie das Kind, was krank ist oder irgendwelche Probleme in der Schule oder aber auch ganz häufig irgendwelche Dinge auf der Arbeit, wo irgendwas gefordert wird, wo das männliche Pendant, es ist nicht mehr like to like. Ne? Ich kann das nicht immer eins zu eins vergleichen, weil andere Unternehmen, andere Situationen. Aber da höre ich häufiger, oh nee, wir hatten da noch so und so viel zu tun. Ich kann das nicht. Während ich glaube, Männer im Durchschnitt, das ist jetzt eine Verallgemeinerung, häufiger egoistischer handeln.
Ja, die priorisieren die Selbstpromotion wahrscheinlich höher.
Ja, aber das will ich. Und sie machen sich auch weniger Kopf zum Beispiel über Inhalte. Also bei Frauen, ist die Anfrage über, worüber werden wir denn sprechen, welche Fragen wirst du mir stellen etc., deutlich häufiger. Das ist schon fast, würde ich sagen, in der Nähe von signifikant. Mhm. Deutlich höher als bei Männern, die sich also relativ selbstbewusst in so einen Podcast reinsetzen.
Und Mist, hätten wir ihn gar nicht im Blindflug hier heute reingehen müssen.
Hätten wir hier nicht machen müssen. Stimmt. Nee, mal Anwesende ausgenommen, aber das, gut. Aber das ist, ich merke schon, dass das natürlich für dein Geschäft eine andere, könnte man so sagen, eine andere Vorselektion ist, weil du hast die exklusiv unter Vertrag und offensichtlich gehen die gerne und freiwillig auf die Bühne.
Ja, und total wurscht, ob exklusiv oder nicht, aber es ist halt alles sehr professionell aufgesetzt und festgezurrt und wir begleiten ja auch also wir sind ja keine Makler, wir connecten ja nicht den Veranstalter mit dem Speaker und sagen dann viel Spaß euch beiden, sondern wir begleiten das Ganze komplett bis zum Schluss und da rutscht dann auch irgendwie nichts durch.
Okay. Verstehe ich. Was ist so deine Perspektive auf die Zukunft? Machst du dein Geschäft einfach so weiter wie bisher oder gibt es irgendwelche Bereiche, die du noch vorhast aufzubauen oder abzubauen?
Abbauen natürlich gar nicht. Aufbauen, klar, dieses Business-Influencer-Thema tatsächlich, das werden wir nochmal aufbohren. Also jetzt nicht nur auf der Seite, sondern ich glaube einfach, dass das Thema noch sehr viel größer wird. Kooperationen allgemein, auch so Thema Bildung irgendwie, Digital Upskilling. Also es gibt ganz, ganz viel Potenzial eigentlich. Was kann man, wenn man sich so unsere 150 Leute anguckt, gibt es ja eine Menge, was man mit denen machen kann und wofür man sie theoretisch vermitteln kann. Also das hört natürlich bei einer Keynote nicht auf. Das ist so, ja, das ist ein Punkt. Man könnte es irgendwann mal internationaler machen, aber davon sind wir noch relativ weit entfernt, weil einfach das Potenzial hier noch groß ist und deswegen würde ich sagen, das ist so eher die Formate und das Angebot zu verbreitern. Das sind so die nächsten Schritte.
Ich habe das mit dem Abbauen gar nicht nur spaßig gemeint, sondern es kann ja wirklich sein, dass du sagst, irgendwie 150 ist zu viel, vielleicht lang mir 100, die aber dafür dann noch mehr intensiver betreut. Oder vielleicht gibt es auch sowas wie einen Lebenszyklus von Speakern, dass sie irgendwann keiner mehr sehen kann.
Man schmeißt da keinen runter. Also erstmal, wir haben, bei uns sieht man nicht 150 auf der Seite. Wenn man auf die Seite geht und dann so eine Übersicht sieht, da sind deutlich weniger zu sehen. Aber es schadet jetzt auch keiner, der da irgendwo auch auf einer Unterkategorie zu finden ist. SEO-seitig ist es auch was sehr Schönes. Also wenn man die bei ganz, ganz, ganz vielen, wahrscheinlich bei den meisten von uns, wenn du die Namen irgendwie googelst, dann tauchen wir auf der ersten Seite auf. Und das insofern wäre es ja
für SEO der Speaker.
Wär's ja super blöd, die Profile dann irgendwie runterzunehmen.
Ja, okay. Es gibt nicht sowas wie einen Helene Fischer-Effekt der Speaker.
Also, erklär kurz, was
Helene Fischer, das ist auch ein bisschen selbst ausgedacht, aber die, ich kann Helene Fischer nicht mehr sehen. Also ich konnte die noch nie sehen, aber ganz schlimm war es irgendwie, ich weiß nicht, wo das war, aus welcher Torte sie da gesprungen ist, nach der Fußball-Weltmeisterschaft oder so, wo ich dachte, Gott, gibt es denn wirklich nur noch Helene Fischer überall? So diese Omnipräsenz. Gibt es diesen Effekt?
Schwer zu beantworten, weil ich glaube, das ist, obliegt ja jedem Einzelnen das zu beurteilen oder wen er noch sehen kann oder wen er nicht sehen kann. Aber klar gibt es Leute, die man häufiger sieht als andere. Und aber da bei uns die Bandbreite so groß ist, mache ich mir da keine Sorgen.
Okay. Ja, ist auch nicht dein Problem, ne? Du merkst es ja an den Kids. Okay, verstehe ich. Gut. Wir kommen so langsam zum Ende.
Sehr schade.
Wir können auch noch weitermachen. Wir können einfach das Mikrofon ausstellen und dann kannst du mir noch ein paar Anekdoten erzählen über lustige Sachen, die so passiert sind. Ach, erzähl doch mal eine Anekdote. Hast du eine Anekdote, was für in deinem Geschäft für lustige Sachen so passieren können?
Ach, für lustige Sachen. Ich hatte einmal das Problem, dass sich Speaker, ich sag das mal geschlechtsneutral, und Veranstalter.
Du sagst so ziemlich alles. Du genderst nicht. Ist mir aufgefallen.
Ist dir das aufgefallen?
Ja.
Mensch. Ja, das stimmt. Wir gendern auch auf unserer Seite nicht. Wir haben irgendwo
aufgefallen.
Ein Sternchen, das sagt, dass wir damit irgendwie alle meinen, weil wir, weil das gerade die Profiltexte ziemlich zerhackt.
Ja, stimmt. Ich verstehe das. Aber weißt du bist ja auch schwer angreifbar. Junge, erfolgreiche Frau.
Vielen Dank für
Unternehmerin. Du kannst dich vermutlich besser wehren als ein.
Ich habe auch noch nie Ärger bekommen.
Also, ja, sag ich ja.
Diskussionen hier und da mal, aber ja.
Okay, aber schon, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du wolltest von der Anekdote sprechen. Lustige Anekdote.
Ach, Anekdoten sind eher mal so, dass jemand, da wurde eine Veranstaltung geplant, eine ganz große Zeit irgendwie im Vorfeld und dann bei irgendeinem Tech-Check, also nicht mal ein inhaltlicher Abstimmungscall, wo wir eigentlich noch mit drin sind, sondern irgendwas Kleines, da haben die irgendwie vereinbart, dass das Event nicht in Berlin stattfindet, sondern irgendwo am A der Heide in NRW oder so. Leider hat der Referent oder die Referentin
Das vergessen.
Das vergessen. Mhm. Und ich wusste es auch nicht. Mhm. Und das flog am Ende nur durch einen Zufall irgendwie auf, weil die Person irgendwie zufällig ins Krankenhaus musste und eh nicht konnte. Und dann kam auf so, es wäre eh wahrscheinlich knapp gewesen, ja. Okay.
Aber sowas wie, dass jemand irgendwie noch angetrunken auf der Bühne war oder ja gut, verspätet, anderer Ort ist, das kann man sich denken.
Ich habe immer ein bisschen Angst, dass so schlimme Sachen, ohne Witz, es gibt auch Leute, bei denen man mehr Angst hat, als es gibt Leute, bei denen macht man sich gar keinen Kopf und es gibt...
Nenn mir Namen von denen, über die du dir gar keinen Kopf machst. Nein, musst du nicht.
Das kann ich sagen, bei wem ich mir nie einen Kopf machen würde, weil ich weiß, es einfach immer super läuft und alle begeistert sind, ist Verena Pauster. Mhm. Nenne ich hier sehr, sehr gerne, weil es einfach auch eine mega Zusammenarbeit ist, schon jetzt seit 4 Jahren.
Kann ich nachvollziehen.
Aber es gibt so ein, zwei Kandidaten, da ist man doch eher ein bisschen...
Was machst du dann? Rufst du dann einfach mehr an? Hast einen GPS-Tracker?
genau. Ich stehe morgens um 8 vor der Tür und so. Auf geht's. Nein, nee, kann man natürlich nicht. Also man muss natürlich da irgendwo auch dann die Leine loslassen. Aber so richtig schlimme Sachen sind noch nicht passiert.
Außerdem seid ihr ja Profis und arbeitet nur mit Profis zusammen.
Das genau. Absolut. Das soll jetzt nicht so klingen, als hätten wir so ein...
Sehr gut. Was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt? Du darfst auch mehrere.
Möchtest du das beruflich oder privat wissen?
Du kannst das, wie du möchtest, wie du dich wohlfühlst. Du kannst auch beides, ne?
Also beruflich ist es ein Projekt, von dem ich gar nicht dachte, dass es so groß ist. Und ist es von außen betrachtet gar nicht. Aber das ist die Vergrößerung unseres Teams und das Finden von MitarbeiterInnen.
Jetzt habe ich das ist ein Doppelgender.
Yes. Einmal für dich.
Ja, danke.
Das ist tatsächlich echt schwieriger, als ich dachte. Mhm. Aber da sind wir dran. Mhm. Und privat ist es eher ein Ziel als ein Projekt, aber in diesem Jahr einen Marathon unter 4 Stunden zu laufen.
Sehr gut. Ich habe gehört, dass du im letzten Jahr deinen ersten Marathon gelaufen bist, in knapp über 4 Stunden.
Ja.
So, und hast du schon einen Ort dir vorgenommen?
Ich laufe jetzt Hamburg als nächstes und dann muss man, das Jahr ist ja noch frisch, also
Hamburg ist im Mai oder so, ne? Oder
im April? April, Ende April, ja.
Okay, sehr gut. Ist ja nicht mehr so lange hin.
Nee.
Okay, aber das schaffst du bestimmt. Was ich vergessen habe zu erwähnen oder danach zu fragen, ist ein großartiger Podcast.
Vielen Dank.
Ist das euer Marketinginstrument, um so Upper Funnel? Erzähl mal ein bisschen. Also du hast offensichtlich deine Speaker dort als Gast, aber nicht nur, oder?
Doch.
Ach, okay.
Ja, wir erscheinen alle 2 Wochen, haben, wie gesagt, ja so um die 150 Leute. Das heißt, wir haben recht viel Material.
Und die quatschen alle gerne, ne?
Die quatschen auch irgendwie alle gerne, komischerweise.
Ja.
Also der Podcast heißt Disrupting Minds, so wie die Firma auch. Mhm. Und das Ziel ist eigentlich einerseits so ein bisschen über die inhaltlichen Themen der Leute was zu erfahren, die dann sich natürlich auch auf Bühnenthemen übertragen lassen. Mhm. Und andererseits aber auch ein bisschen persönliche Geschichten und Anekdoten, um ein bisschen ein Gefühl für die Leute zu bekommen und zu verstehen, wie wer tickt.
Mhm. Und was ist so dann, ich weiß, dass ihr da noch relativ am Anfang, also ihr macht das noch nicht 4 Jahre lang, ne?
Nee, jetzt irgendwie seit früher, letztes Jahr oder so, ja.
Was hast du dir einfacher vorgestellt und was hast du dir schwieriger vorgestellt?
Ich hatte es mir... Am Anfang haben wir das recht naiv aufgesetzt und haben einfach mal so 3 Aufnahmen gemacht und gedacht, ja, kaufst du halt ein Mikro und machst es. Und dann haben wir uns einen guten Audio-Producer gesucht, der gesagt hat, ja, das war ganz süß, aber das schmeißen wir mal weg. Mhm. Also das Ton recht kompliziert ist, dafür habe ich aber eine persönliche Leidenschaft, um nicht zu sagen, einen kleinen Spleen entwickelt.
Mhm. Spleen ist das nicht einfach ein hoher professioneller Anspruch, der typisch ist für dein gesamtes professionelles Leben, würde ich sagen.
Danke für die Blumen. Ja. Nee, aber das hatte ich mir einfacher vorgestellt. Aber ansonsten ist es, also ein Podcast macht mir irre viel Spaß und ist so ein Herzensthema von mir.
Merkt man auch. Also kann ich nur empfehlen. Wir packen den Link für deinen Podcast in die Shownotes.
Oh, sehr schön, gerne.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und wir können den ganzen Link für die ganze Firma, obwohl das dann nicht so schwer, oder? Ist das der gleiche Link? Ja, das finden wir dann raus. Wir packen 3 Links rein.
Krass.
Wir packen den für die Jobsuchen, für den Podcast und für die großartige Speaker-Agentur.
Wunderbar, vielen Dank.
Liebe Sandra, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Erik.
Ich freue mich auf die nächsten Veranstaltungen und Live-Begegnungen mit dir und wünsche dir viel Erfolg und alles Gute.
Vielen Dank.
Und viel Erfolg auch für deinen Marathon.
Ja, danke. Ich werde berichten.
Sehr gut.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.